2. Grenzenlos hören. Zündfunk Generator. Immer sonntags um 22.05 Uhr.
Vorsprung und Achterleine loswerfen. Frisch auf jetzt. Langsam und vorsichtig. Sehr schön. Fertig machen zum Ablegen. Windy City, wir kommen. Hurra, wir fliegen. Unter derlei lebhaften Ausrufen stieg das wasserstoffbetriebene Luftschiff Inconvenience, seine Gondel mit patriotischen Fähnchen geschmückt, an Bord eine fünfköpfige Besatzung, allesamt Mitglieder jenes berühmten, unter dem Namen Freunde der Fairness bekannten aeronautischen Clubs, zügig in den Morgen auf und wurde alsbald vom Südwind erfasst. Nachdem das Schiff Reiseflughöhe erreicht hatte und alles, was an Erscheinungen auf dem Boden zurückgeblieben, auf beinahe mikroskopische Größe zusammengeschrumpft war, verkündete Randolph St. Cosmo, der Schiffskommandant, Wegtreten von Manöverstation. Und die Jungs, jeder in der schmucken, aus rot-weiß gestreiften Blazer und himmelblauer Hose bestehenden Sommeruniform, gehorchten munter. Ihr Ziel an diesem Tag war die Stadt Chicago und die jüngst dort eröffnete Weltausstellung.
So beginnt Thomas Pynchons Roman Gegen den Tag. Eine Reise-, Forschungs- und Abenteuergeschichte aus einer Vergangenheit, in der Zukunft anders aussah, als es unsere Gegenwart tut. 1595 Seiten später endet er:
Wenn jeder Wunsch in Erfüllung ginge, hieße das, dass in der bislang bekannten Schöpfung irgendwie etwas Unbeabsichtigtes, selbstlos gewährtes Gutes entstanden oder jedenfalls für uns erreichbarer geworden wäre. Dafür hat bisher niemand an Bord der Inconvenience Anzeichen entdecken können. Doch sie wissen, Miles ist ganz sicher, dass es irgendwo ist, wie ein heranziehender Regensturm, nur unsichtbarer. Bald werden sie bemerken, dass die Messgeräte einen Druckabfall anzeigen. Sie werden spüren, wie der Wind sich dreht. Sie werden die geschwärzten Brillen aufsetzen, um die Herrlichkeit sehen zu können, die den Himmel zerreißen wird. Sie fliegen der Gnade entgegen.
Wäre das nicht die schönste Vorstellung eines Wegs in die Zukunft? Inmitten all der Katastrophen und der Lähmungen, der Unwägbarkeiten und Gewissheiten, inmitten von Krise und Langeweile, dieses betörende Gefühl zu entwickeln, der Gnade entgegenzufliegen? Aber die Zukunft, so heißt es enthalben, ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Im zweiten Teil der Generatorreihe »Eine andere Welt ist nötig«, Utopismen im Zündfunk, werfen wir heute einen Blick zurück in die Zukunft.
We were promised jetpacks.
Vergangene Zukünfte.
Sendung von Markus Metz und Georg Seeslen. 5. Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war.
Wie oft hat man diesen Satz eigentlich in letzter Zeit gehört? Insbesondere gilt das für das Genre, das sich in besonderem Maß mit der Zukunft beschäftigt, für die Science Fiction. Oder allgemeiner gesagt, Literatur mit spekulativer Thematik. Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn die Menschen 400 Jahre alt würden? Was wäre, wenn die Maschinen denken und fühlen lernten? Was wäre, wenn wir zu fremden Planeten reisen könnten? Was wäre, wenn Besucher aus fernen Galaxien kämen? Was wäre, wenn wir alle in gewaltigen elektronischen Traummaschinen steckten?
Ready to beam up, Jim.
Energizing. Naja, manches technologische Wunderwerk harrt noch seiner Realisierung. Doch das eine oder andere, was noch vor 50 Jahren Science Fiction war, ist Wirklichkeit geworden und hat uns nicht viel glücklicher gemacht. Anderes, wie die Reisen zum Mond und weiter, hat sich als zähere Angelegenheit erwiesen, als wir uns vorstellten. Die Zukunft scheint ihren Reiz ziemlich verloren zu haben. Das Schlimmste ist eingetreten. Es geht immer so weiter. Und langsam werden sogar schon die Weltuntergänge langweilig, die wir uns immer perfekter und glaubwürdiger ausmalen.
Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen, Illusion. Albert Einstein.
Die Frage ist, ob eine solche Illusion nicht bloß hartnäckig, sondern sogar lebensnotwendig ist. Ob es nicht Voraussetzung für ein erfülltes Leben ist, an irgendeine Form von Zukunft zu glauben und sich auf sie vorzubereiten. Derzeit freilich scheinen die Menschen allem Möglichen zugewandt, bloß nicht der Zukunft, zumindest was die populäre Kultur anbelangt. Wolfgang Jeschke, Science-Fiction-Autor und langjähriger Lektor bei Heyne, hat die deutsche Science-Fiction-Szene geprägt.
Das Lesepublikum von Science-Fiction ist leider im Schwinden begriffen. Das ist merkwürdig. Seit den 80er, 90er Jahren zeigen die Menschen eher der Realität den Rücken und bevorzugen rein fantastische Dinge, die von der Gegenwart völlig abgehoben sind, irgendwo in einer grauen Vorzeit spielen oder in einer fernen Zukunft oder sonst irgendwo, aber nicht realitätsbezogen auf die Probleme unserer Wirklichkeit. Und darin sehe ich eine große Gefahr für die Science-Fiction, aber mein Gott, es hat jede Literatur so ihre Gipfelzeiten. Niemand bringt uns den Western zum Beispiel zurück. Der ist vorbei. Und mit der Science-Fiction scheint es auch so zu sein. Und die Verkaufszahlen, die sind entsprechend. Ich weiß es, dass man heute froh ist, wenn man von einem Science-Fiction-Roman 5.000 oder 6.000 Exemplare verkaufen kann. Vor 20 Jahren war das üblich, dass man doch so mindestens auf 10.000, 12.000 gekommen sind. Und wenn man Glück hatte, sogar 20.000, 30.000 pro Publikation. Aber Fantasy-Autoren, ziemlich unbedeutendes und eigentlich austauschbares Material, kommen auf 30, 50, manche sogar auf 100.000 Exemplare. Und die sind heute groß im Geschäft. Und wenn Sie in eine große Buchhandlung gehen wie Hugendubel, da steht zwar manchmal noch ein Schildchen dran, Science Fiction, aber das ist voll gepfercht mit Fantasy. Und wenn Sie einen Science Fiction Autor suchen, suchen Sie ihn vergeblich.
Das alles ist, behaupten wir einmal, ein bisschen mehr als die Auf- und Abbewegung eines Genres in der Gunst des Publikums, forderte doch 1978 der Kritiker Dennis Livingston.
Ein optimaler Umgang mit Zukunftsmodellen setzt voraus, dass wir Science-Fiction ernst nehmen. Nicht nur als Literatur, sondern auch als prognostische Gedankenspiele. 4. Vorgriff auf morgen. Die große Erzählung von Fortschritt und Katastrophe.
Die schönste und reichste Zeit der fantastischen Zukunftsliteratur war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Zeit der Industrialisierung und des progressiven Bürgertums. Die Zeit von Jules Verne, der 1870 seinen Captain Nemo mit dem Unterseeboot Nautilus 20.000 Meilen unter dem Meer auf eine Reise schickte, die vielleicht noch der Gnade entgegenführte wie die von Thomas Pynchons Freunden der Fairness.
Dies hier ist der für die Navigation des Nautilus erforderliche Apparat, sagte Kapitän Nemo und zeigte auf die Instrumente an den Wänden seines Zimmers. Das sind die üblichen nautischen Instrumente, erwiderte ich, und ich kenne ihren Gebrauch. Die Aufgabe der anderen Instrumente hier kann ich nicht erraten. Ich muss Ihnen einige Erklärungen geben, Herr Professor, sagte Kapitän Nemo. Hören Sie mich an. Es gibt ein starkes, folgsames, reißendes und williges, ein königliches Agens an Bord, das allen Aufgaben gerecht wird, alles leistet. Es leuchtet, wärmt und ist die Seele meiner mechanischen Apparate. Dieses Agens ist die Elektrizität. Die Elektrizität, rief ich einigermaßen überrascht aus.
Der Trick des Urvaters der prognostischen Science-Fiction ist hier besonders deutlich. Jules Verne zielt auf die wissenschaftliche Neugier seines Publikums ab und führt es unmerklich vom Realen zum Spekulativen. Wolfgang Jeschke?
Ja, nun sehr viel, was zum Beispiel Jules Verne entworfen hat, war ja schon zu jener Zeit, als er es geschrieben hat, kurz vor der Realisierung. Er hat es nur weitergedacht und zwar konsequent, gezwungen von seinem Verleger übrigens, der sehr gute Geschäfte mit ihm machen konnte. Jules Verne hätte ja am liebsten Opernlibrettos geschrieben. Das war eben das Höchste und das war sowieso im 19. Jahrhundert die beachtlichste literarische Leistung, die man sich denken konnte. Aber es ist ihm nie geglückt. Aber er hat konsequenterweise dann Zeitungsausschnitte gesammelt, wo von merkwürdigen Erfindungen und merkwürdigen Ideen und so weiter die Rede war und hat da Handlungen drumherum gebaut. Seine Romane sind also Dinge, die damals schon zu erwarten waren und die hat er eben ausgeformt, ausgepinselt. Das Unterseeboot, der Hubschrauber, der Ballonflug über Kontinente hinweg und so weiter und so fort. Das ist ja dann alles auch Wirklichkeit geworden.
Was die Verbindung von technischen mit gesellschaftlichen Vorhersagen anbelangt, so waren einige Zeitgenossen von Jules Verne, literarisch womöglich weniger begabt, sehr viel mutiger und parteiischer. So etwa Edward Bellamy, der den fiktiven Bericht Looking Backward or Life in the Year 2000, ein Rückblick aus dem Jahr 2000 auf das Jahr 1887, veröffentlichte.
Um dem Leser einen allgemeinen Begriff davon zu geben, wie die Menschen damals zusammenlebten, namentlich wie das Verhältnis der Reichen und der Armen zueinander war, kann ich keinen besseren Vergleich der damaligen Gesellschaft finden als mit einem riesigen Omnibus, an welchem die große Masse des Volkes gespannt war, um ihn mühsam auf einer bergigen und sandigen Straße hinzuziehen. Der Kutscher war der Hunger, der keinen Aufenthalt duldete, obgleich es natürlich mit einem sehr langsamen Schritt ging. Trotz der Schwierigkeit, den Omnibus auf dem unebenen Wege im Gange zu halten, war das Dach desselben mit Passagieren besetzt, die auch bei dem steilsten Anstieg nicht abstiegen. Diese oberen Plätze waren schön luftig und bequem. Sie waren außerhalb des Bereiches des Staubes und man konnte von dort nach Belieben die Anisektoren betrachten, wie einen auf dem Wagen und unter seinem Kinde abzuziehen, dass man es an eine Beliebige bitten konnte. Aber auf der anderen Seite ereigneten sich auch viele Unglücksfälle, durch welche man seinen Platz verlieren konnte. Denn die Sitze waren zwar sehr bequem, aber auch sehr unsicher. Und bei jedem plötzlichen Ruck des Wagens fielen Passagiere von ihren Sitzen auf den Boden, wo sie dann sofort das Seil anfassen und helfen mussten, den Omnibus, auf dem sie ebenso schön gefahren waren, zu ziehen. Es wurde natürlich als ein großes Unglück angesehen, seinen Platz zu verlieren, und die Besorgnis, dass einem selbst oder einem seiner Freunde dies begegnen möchte, hing beständig wie eine Wolke über dem Glücksgefühle der Passagiere.
1887 im Rückblick aus dem Jahr 2000. Wie gerecht und glücklich sich 1887 dagegen das Jahr 2000 ausnahm. Die Luft ist rein, alle Menschen sind gleichberechtigt. Statt in den Krieg zu ziehen, leisten die Menschen ihren straff organisierten Industrial Service ab. Bezahlt wird, man beachte das Jahr der Erfindung, mit einer Art von Kreditkarte. Und bewegen kann sich der Mensch des Jahres 2000, wie sich der Autor des Jahres 1887 ihn vorstellte, mit einer Maschine, die verdächtige Ähnlichkeit mit unserem Automobil hat. Auf Grundlage der damals gerade erfundenen Telefonie sah Bellamy überdies ein neues Medium der Massenunterhaltung voraus. In der Stadt der Zukunft spielen Orchester 24 Stunden lang verschiedene Arten von Musik, die über Telefonleitungen in die Wohnungen und an die Arbeitsplätze übertragen werden. Kreditkarte, Auto und Formatradio. Die Prognose von 1887 kommt unserer Gegenwart recht nahe. Nur das mit der sozialen Gerechtigkeit und das mit dem Krieg, das haben wir nicht hingekriegt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war man fest davon überzeugt, dass die Geschichte ein linear fortschreitender Prozess sei. Oder noch genauer, die Zukunft ist dazu da, die Probleme der Gegenwart zu lösen. Im Jahr 1900 erschien in der Zeitschrift Ladies Home Journal der Artikel What May Happen in the Next 100 Years von John E. Watkins. Eher merkwürdig scheint die Annahme, dass im neuen Jahrtausend die Buchstaben C, X und O aus dem Alphabet getilgt werden. Daneben aber gibt es erstaunlich hellsichtige Prognosen.
Die Menschen ernähren sich von Lebensmitteln in Metalldosen und durch Tiefgefrieren haltbar gemachter Kost. Der gerade erst erfundene Benzinmotor soll schon in wenigen Jahren, auch was die Kosten anbelangt, die Pferdekutschen ersetzen. Die Menschen werden sich Briefe und Dokumente vermittels von eigenen Sende- und Empfangsmaschinen übermitteln.
1904 meldet sich Friedrich Eduard Bilz, der Unternehmer, Erfinder und Begründer der volkstümlichen Naturheilkunde, zu Wort mit seiner Schrift
Der Zukunftsstaat. Staatseinrichtungen im Jahr 2000.
Die Religion ist abgeschafft. Grundlage der Gesellschaft ist ein wissenschaftliches Weltbild. Der Weltfrieden ist stabil. Vor allem aber
jedermann wird ein glückliches und sorgenfreies Dasein gesichert.
Dafür sorgt künstliche Nahrung, die der natürlichen vollkommen identisch nachgebildet ist, wie Hans Dominik, der Urvater der deutschen Science Fiction, 1907 in seiner Erzählung Die Nahrung der Zukunft voraussagt.
Die Wissenschaft wird alle speisen, die heute noch an der Tafel des Lebens hungrig bleiben müssen.
20 Jahre und einen Ersten Weltkrieg später sehen nur noch wenige Autoren den technologischen Fortschritt als Garantie für die zivile Entwicklung des Menschen.
Glaubt nicht zu sehr an den Fortschritt.
Oh, unser alter Schwarzseher.
Was sollte den Fortschritt denn aufhalten?
Krieg.
Immer dieselbe alte Leier. Ach, wissen Sie, der letzte Krieg war doch gar nicht so schlimm, wie manche sagen. Wir waren furchtlos. Wir waren irgendwie Teil von etwas Großem.
Und nächstes Mal wird uns dieses Große vielleicht verschlucken.
Für den englischen Schriftsteller H.G. Wells ist der Krieg der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. In seinem Roman Things to Come, der 1933 erschien und bereits 1936 aufwendig verfilmt wurde, sah er aus den Ruinen des Krieges eine Weltherrschaft von Technikern und Wissenschaftlern erstehen, die den Fortschritt an sich zum Lebensprinzip erheben. Am Ende wächst der Zweifel an dieser Ideologie des Fortschritts. Und doch entlassen uns Roman und Film hoffnungsvoll. Das junge Liebespaar, das eine gute Science-Fiction-Geschichte immer auch braucht, bricht allen destruktiven Fortschrittsfeinden zum Trotz, zum Flug ins Weltall und zu neuen Sternen auf.
Da fliegen sie! Der schwache Lichtpunkt dort!
Haben wir das Richtige getan?
Dieser Anblick gibt uns recht.
Kommen Sie zurück?
Ja, um wiederum aufzusteigen, bis wir auf dem Mond landen und ihn besiedeln. Das ist nur ein Anfang.
Die Science Fiction erwächst aus der Hoffnung. Und selbst Katastrophen schildert, dass diese Katastrophen eintreten. Also grundsätzlich eine hoffnungsvolle Literatur. Und brauchen wir sie ja auch.
Dr. Selten und Science Fiction und
der weltumspannende Krieg Faschismus entwickelte sich auch Krieg zwischen dem kapitalistischen Sozialisten Osten. Dann beginnt ein Krieg Zukunft. Es ging nicht um dem Gegner mit den Mördern und seine überlegenen Mond unter Beweis zu stellen, die Zukunft am besten Sinne deuten. So erlebte Fiction in West einen Aufschwung, entstand eine neue Wissenschaft. Futurologie gesagt handelte es sich mit den Worten of Times um
ein COP.
Futurologie, ein bisschen Menschen, ein in den 50ern verstand sich die populären Gnostik. Sie ließ sich nicht in, sondern wie Hahn zum Beispiel Atomkrieg. Kahn eines definitiv Filmemacher, die eben Werner Herzog als Vorbild für Fistok ausrascht und Menschenleben in Form einer Nutzung. Ich war es, der Doomsday machte, man nicht nur den, sondern die Welt vernichtet.
Ja, von Wochen.
Wie lange müsste noch?
Ich habe 100 Jahre.
Nein.
Zwischen vor 50er Jahre eine Kehrtwende. Je weniger der militärische Kussstand man legt, war konkretisiert. Der Futurofler etwa Zukunft aus der Informationsüberflutrolierte Spaltung genau das auch Mendel 60 zu tristen Aussichten auf eine Welt voller Simulation, Verschwörung und Korruption in den Romanen von Philip K. Dick oder den Filmen der Science-Fiction-Noir mit ihrer Vorliebe für nächtliche Superstädte, gebrochene Charaktere und Fortschrittspessimismus.
In der Science Fiction bevorzugt man die Katastrophe gegenüber der friedlichen Entwicklung, weil es ganz einfach spannender ist. Denn Idealzustände, das hat schon die Utopie gezeigt, die sind irgendwo langweilig bis repressiv. Und eine Katastrophe ist halt spannender. Da kann man mehr bildhaft darstellen als Autor. Und es hat natürlich in der Science-Fiction Autoren und auch Richtungen gegeben, die versucht haben, mehr Hoffnung Ausdruck zu verleihen. Aber es gab auch schon sehr früh, schon bei H.G. Wells, spätestens dann bei Aldous Huxley, die großen Warnungen vor der Katastrophe. Und wie man heute weiß, liegt ja die Warnung vor der Katastrophe näher als das Erzeugen von paradiesischen Zuständen. Und vor allem war es, glaube ich, auch der Umweltgedanke, der dann eine große Rolle gespielt hat und da neue Weichen gestellt hat. In den 60er Jahren, Rachel Carson, Der stumme Frühling, das war zum ersten Mal, dass überhaupt die Umwelt thematisiert worden ist. Und es folgten in der Science Fiction da prompt dann Romane, wie Hier sangen früher Vögel von Kate Wilhelm oder Erzählungen und Romane von Ursula K. Le Guin und von James Tiptree, die in diese Richtung gegangen sind und gewarnt haben an Zerstörung der Natur. Und Paradies sei halt in der Richtung nicht möglich. Und vor allem dann auch John Brunner, der deutlich darauf hingewiesen hat, in welche Richtung die Menschheit taumelt, wenn sie so weitermacht.
John Brunner war wohl der Prototyp eines prognostischen Literaten, der Science Fiction vor allem als aufklärerisches und, nun ja, pädagogisches Instrument sah. Berühmt jedenfalls wurde sein Manifest für den verantwortungsvollen Science-Fiction-Autor.
Die Tatsache, ständig unter der entsetzlichen Vorstellung der Vernichtung zu leben, brachte mich zu der Ansicht, dass unser Planet zu klein ist, als dass man ihn weiter dem Nationalismus, der Intoleranz und Vorurteilen aussetzen kann. Diejenigen meiner Zukunftsgeschichten, die keine Dystopien sind, tendieren dazu, zum Frieden zu erziehen, was weniger auf simplem Wunschdenken basiert, als auf der Sorge, ob es überhaupt je eine Zukunft geben wird, die beschreibenswert ist.
Viele von John Brunners Kollegen gaben schließlich die Suche auf nach einer Zukunft, die beschreibenswert wäre. Vorbei die Zeit, in der die Jugend im Westen in der Zeitschrift Popular Mechanics, Pflichtlektüre für jeden amerikanischen Teenager, die neuesten Robotermodelle mit Düsenantrieb und Röntgenblick bewunderte und die im Osten vom friedlichen Sieg des Sozialismus und atomkraftbetriebenen Geschirrspülautomaten träumen durfte. Der Blick in die Zukunft war in Dystopien gefangen, die Science-Fiction hoffnungslos an das verloren, was für Susan Sontag der eigentliche Inhalt aller Science-Fiction-Fantasien war: die lustvolle Teilhabe am Weltuntergang.
2. Rücksturz aus der Zukunft. Oder erzählen, damit uns die Welt nicht abhanden kommt.
Alle Prognosen, Warnungen, Katastrophenfantasien und Heilserwartungen sind beliebig variiert worden. Da braucht es schon eine neue Technologie, wie das digitale 3D-Verfahren, um wie in Avatar der Zukunftsvision noch eine Attraktion zu geben. Doch der Held dieses Films hat am Ende nur eine große Sehnsucht: zurückzukehren in eine vergangene Kultur der Natürlichkeit und Würde. Die Reise in die Zukunft führt, wenn sie nicht in die Katastrophe führt, in die Vergangenheit. Zeitschleifen, Abstürze in psychotische Innenwelten, elektronisch verstärkte Drogentrips und transhumane Träume von unsterblicher Langeweile oder kosmischer Hysterie sind alles, was von den großen Zukunftsentwürfen geblieben ist. Die Welt in Wolfgang Jeschkes Roman Schleiches den Plan Vision umzusetzen und dort ihre kühnsten Pläne.
Sie gegneten morgens nach Highgate genug temporal studieren. Und ablenken auf, wenn diese ihnen zu sie es wieder nicht gewesen könnten, die Bauwerke in der Errichtung. Das hörten sich an die Stirn und fragten lachend, wie ein alter Gelehrter, der 100 auf Highgate, sagte, die Wissenschaftler haben lernen von der Zuzählen, als wäre sie gewesen. Sonst, man kann doch nur von der Vergangenheit, hielt ihm einer von denen, was man dann den Kopf. Was weißt du von der Vergangenheit, wer? Wie willst du wirklich geschehen, dir dessen, was du sicher, dass du sagen kannst, so als nicht? Ich behaupte,
wenn als klassische Fiktorologie von Konso zu erzählen, die wenigsten in der Zukunft, sind sie nun die kundschaftlichen Zeit, um noch von Zukunft zu willen.
1600 Newton Bohr am Trinity über der Wissen, Materie, und auf diese Entdeckung folgte eine Erfindung. Flamme, Lampe, erhältlichen Straßen von Londons. Ätherschreiber schickten nach ab. Und ein Junge in seinem Saal, zufrieden mit Zuckerwerkstatt, sehnte sich Ben danach, die Wissen. Und durch den Weg, Ätherschreiber so zu verändern, Nachrichten im für ihn bestimmten Auffangen, die so kam, ganz unbekannt, der auch nach der Lösung eine Gleichung war. Das lief unverzüglich weiter.
Was geht selten? Keys Romans, der Alchemistungen aus See und Science Fiction, dieser des 20. oft an Schalsprobische oder Waft, die sich der Bischof, man früh industriell mit sich und hörbar finden.
Der Feststellen, woran man rütteln kann, das, was handelt, das stimmt. Wenn man sich jetzt dagegen die Elektronik heutzutage anschaut, da hat man eine Blackbox, man hat Eingangskabel, man hat Ausgangskabel. Man weiß eigentlich, wenn man sich nicht damit beschäftigt, überhaupt nicht, was passiert in so einem Gerät. Wenn man jetzt da stattdessen Dampf hat, wenn man da sich bewegende Elemente hat, Zylinder, die ineinander übergreifen, das ist durchaus reizvoll, ja.
Auf vertrackte Weise macht Zukunft derzeit erst wieder Sinn, wenn man zunächst in die Vergangenheit reist, zum Beispiel in die Zeit von Jules Verne, in die Aufbruchszeit von Wissenschaft und Technologie. Damals lösten fantastische Erfindungen noch Begeisterung aus, damals machte Wissen und Erkenntnis noch Spaß, damals waren Maschinen noch schön und von alledem abgesehen wussten damals Ladies and Gentlemen noch, wie man sich benimmt. Damals allerdings schienen auch noch Entscheidungen möglich zwischen den guten und den bösen Seiten der Technik. Stefan Czernohubi.
Im Normalfall ist Steampunk ins viktorianische Zeitalter einzuordnen, also rein ästhetisch. Kann man eigentlich immer sehen, wenn man Steampunk sieht, man sieht irgendwie London, man sieht Industrialisierungszeitalter, man sieht krasse Erfindungen, die ganz seltsame Arbeit verrichten. Und wir haben uns einfach zusammengesetzt und gesagt, was passiert, wenn Kaiser Franz Josef in Wien mit einem Steampunk-Taxi zu seinem Flughafen fährt und dort mit einem Zeppelin in Richtung Oktoberfest aufbricht. Und unsere Anthologie ist eben in den vier größten Städten des deutschsprachigen Raums zu der damaligen Zeit situiert. Und das sind München, Berlin, Wien und Hamburg. Und ja, wir haben versucht, einfach eine konsistente Welt zu entwickeln, in der Geschichten ineinander übergreifen, in der jeweils vier Autoren gemeinsam einen Plot entwickeln, der auch ineinander übergreift.
Stirnrunzelnd betrachtete Franziska den Imbisswagen von Lisa Jakobus. Aus dem Schornstein paffte dunkler Rauch und ein Zischen und Rattern drang aus der Bude. Die Kommissarin eilte in das infernalische Getöse und riss die Augen auf, als sie eine Dampfmaschine erkannte, deren Zylinder sich mit solcher Geschwindigkeit bewegten, dass man ihnen mit bloßem Auge kaum folgen konnte. Sie gaben Kraft an die Zahnräder weiter, die wiederum ein Rollband bewegten, auf dem sich brutzelnde Würstchen drehten. Im Raum stapelten sich Teller mit Senf und verkohlten Fleischstücken. Ein Pfeifen erklang und aus einem Kasten über der Dampfmaschine schob sich ein Rost mit duftenden Brezeln. »Fantastisch«, rief Sepp über den Lärm hinweg und beobachtete fasziniert, wie sich ein glitzerndes Händel über einem Grill drehte. »Toll! Jakobus hat einen vollautomatischen Imbiss erfunden. Das wird die Welt revolutionieren. Dampfmaschinen werden bald vollständige Gerichte kreieren können. Ich kann es kaum erwarten, diese geniale Erfinderin persönlich kennenzulernen, wenn sie das Krankenhaus verlässt.« Marco Ansing, der Automatenimbiss aus der Anthologie »Von Feuer und Dampf«. Arcanum Fantasy Verlag 2010.
Steampunk existiert nicht nur als literarisches und filmisches Genre, sondern auch als Musik-, Mode- und Design-Label. Steampunk-Sampler, Sky-Pirate-Outfits und auf Steampunk modellierte Uhren und Computertastaturen setzen ein Lebensgefühl unter Dampf. Steampunk hat sich zwar von den Regeln der prognostischen Science-Fiction gelöst, andererseits aber auch selbst wieder Regeln gegeben. Man setzt sich ab etwa gegen Dieselpunk, der sich statt des viktorianischen Zeitalters die 30er und 40er Jahre und deren Technologie zum Bezugspunkt gewählt hat, oder gegen reine Fantasy.
Es gibt Leute, die nehmen Elfen, Zwerge und Dampftechnologie und werfen alles in einen Topf. Also mir persönlich ist diese Einschränkung auf Steampunk und Steamfantasy relativ wichtig, dass man sagen kann, also für mich persönlich jetzt ist Steampunk eigentlich eine auf die normale Zeit unter Anführungszeichen reduzierte Dampftechnikwelt, wo man sagen kann, ja, die Dampftechnologie wurde weiterentwickelt. Und was daran halt so faszinierend ist, ist, dass man sich gewisse Sachen, so abwegig sie auch sein mögen, tatsächlich vorstellen kann. Also warum sollte jetzt nicht ein Flugzeug, das mit Dampftechnologie betrieben wird und damit einen Propeller antreibt, fliegen können? Und warum sollten nicht im Hintergrund Dampfwolken aufsteigen, weil eben diese Verbrennung der Kohle und der Erhitzung des Wassers für die Antriebskraft sorgen? Wenn ich das jetzt mit Elfen und Zwergen kombiniere, fallen einem dann schon schwerer, sich vorzustellen.
1. Flucht aus der Zukunft. Oder im Multiversum ist Futurologie eine Traumwissenschaft.
Schon immer war es ein vergnügliches Spiel in der Science-Fiction, die eigenen Klassiker fort- und umzuschreiben. Die Romane von Jules Verne, von Wells, Aldous Huxley und natürlich Orwells 1984 haben Fortsetzungen, Gegenentwürfe und Parodien erhalten. Es gab das echte Tagebuch des Phileas Fogg, es gab die Rückkehr der Zeitmaschine und es gab 1985. Auf das Was wäre wenn folgt nun das Was wäre geworden wenn. In weniger nostalgischer Form war das eine literarische Reaktion auf eine provokante Erkenntnis, die der Physiker David Deutsch so formuliert.
Die Quantenphysik lehrt uns, unseren Wirklichkeitsbegriff zu erweitern. Das Ganze der physikalischen Realität, so legt sie nahe, muss als Multiversum gesehen werden, das eine Vielzahl paralleler Universen enthält.
Warum also soll nicht in einer der parallelen Welten Benjamin Franklin als Schüler von Isaac Newton eine Maschine erfunden haben, mit der man sich unsichtbar machen kann? Warum soll in einem anderen Universum nicht Weltraumfahrt mittels Ballons auf Ätherwellen möglich sein? Warum soll, wie bei Brian Aldiss, Frankensteins Ungeheuer nicht mit einem Menschen aus der Zukunft, also unserer Gegenwart, zusammentreffen? Warum soll es keinen dampfbetriebenen Computer geben, der in William Gibsons und Bruce Sterlings die Differenzmaschine, das mächtige englische Imperium, durcheinanderbringt? Warum sollte, wie in Philip Pullmans Der goldene Kompass, nicht viktorianische Wissenschaft kosmische Rätsel lösen, von denen die moderne Wissenschaft noch nicht einmal träumt?
Das ist für dich, Lyra.
Was ist das?
Ein Aletheometer. Auch bekannt als goldener Kompass. Lord Asriel hat es vor vielen Jahren dem College geschenkt. Und nun überreiche ich es dir. Ich fühle, dass du es haben solltest.
Wofür ist das gut?
Es sagt die Wahrheit. Wir haben immer versucht, dich nahe bei der Wahrheit zu halten, aber die Geheimnisse im Kern aller Dinge entziehen sich den Gelehrten und den Autoritäten. Dieses Instrument ermöglicht dir einen Blick auf die Dinge, wie sie sind.
Aber beides, das Steampunk-Spiel mit der Vergangenheit der wissenschaftlichen Vernunft und die Entfesselung der Kinderträume in der Fantasy, sind wohl Ergebnisse eines offensichtlichen Bruchs zwischen Science und Fiction. Zum einen ist die Wissenschaft, gerade dort, wo sie über unsere Zukunft bestimmen wird, der öffentlichen Erzählung weitgehend entzogen. Nicht mehr so sehr, weil alles in wissenschaftlichen Geheimgesellschaften und unterirdischen Laboratorien abläuft, denen seit Baron Frankensteins Zeiten unser Misstrauen gilt, sondern weil ihre Gedankengebäude einfach zu komplex und vernetzt geworden sind, um sich in einfache Bilder und Geschichten übersetzen zu lassen. Wolfgang Jeschke?
Ja, die Science Fiction hat einen Punkt erreicht, wo sie sich nicht so ohne weiteres mehr der Naturwissenschaften bedienen kann, um ihre Welten plausibel zu machen, weil das naturwissenschaftliche Rüstzeug sehr abstrakt geworden ist und schwer interpretierbar ist. Es bedarf halt eines genialen Autors, der das zubereitet. Ich meine, es ist viel leichter, die Besiedlung des Mars etwa zu schildern, wie es Kim Stanley Robinson getan hat, als etwa sich Gedanken darüber zu machen, wie entkomme ich dem Big Crunch via Quantenphysik, wie es der Greg Egan zum Beispiel beschreibt. Greg Egan ist halt ein schwieriger Autor, aber er ist ein faszinierender Autor. Aber er ist für die meisten einfach zu hoch. Die können das nicht mehr nachvollziehen.
Ein Autor wie Greg Egan, der über ein enormes naturwissenschaftliches Fachwissen verfügt, beschreibt in Romanen wie Cyber City oder Diaspora den Übergang des menschlichen Lebens von der biologischen Einheit in die Hybridexistenz von Mensch und Computer. Posthumane Lebensformen werden bei ihm auf ihre soziale Realisierbarkeit hin überprüft. Der Mensch in seiner Zukunft und in der Zukunft, an der durchaus in den Denkfabriken und Laboratorien dieser Welt gearbeitet wird, überschreitet nicht nur die Grenzen seiner Welt, er überschreitet sich selbst. So ist auch bei Greg Egan, obwohl er die Tradition von kritischer Prognose fortsetzt, die Zukunft letztendlich willkürlich. Sie hängt von den Programmierungen und ihren Fehlern ab. Eine absurde Winzigkeit kann sie verändern.
Ein Megatau vor dem Klonen war es Paolo endlich gelungen, Orlando in die große Makrosphärenausstellung zu schleifen. Eine Gruppe von Physikern hatte die Landschaft errichtet, einen langen Saal mit gewölbtem Dach aus Bleiglas und Gusseisenstreben, vollgepackt mit Demonstrationen jener Eigenschaften der Makrosphäre, die sich mit einiger Gewissheit vorhersagen ließen. Sie näherten sich dem ersten Exponat, einem Vergleich von Gravitationsmulden in 3 und 5 Dimensionen. Die mit einem Gitternetz überzogenen Oberflächen zweier kreisrunder Tische waren elastisch, sodass sich trichterförmige Dellen bildeten, wenn man ein kugelförmiges Gewicht darauf platzierte. Die Neigung simulierte die Gravitationskraft rings um einen Stern oder einen Planeten in den unterschiedlichen Universen. Die Kraft verringerte sich mit der Entfernung, als würde sie sich immer feiner verteilen. umgekehrt proportional zum Quadrat über eine zweidimensionale Oberfläche und mit sichtlich steilerer Wirkung in der vierten Potenz über eine vierdimensionale Hyperfläche. Es war ein simplifiziertes, pseudo-Newtonsches Modell, aber Paolo lag es fern, sich abfällig darüber zu äußern, nachdem es ihm schwergefallen war, Blankas detaillierte Abhandlung über sechsdimensionale Raumzeitkrümmung zu folgen und die schwierigsten Stellen, in denen die Einsteinsche Tensorgleichung durch eine Approximation der Interaktionen zwischen Masseteilchen und virtuellen Gravitonen abgeleitet wurde, hatte er lediglich überflogen.
Wissenschaft hart am Rande der Erzählbarkeit. Aber da ist ein zweiter Bruch. So wie sich mehr und mehr die Science der Fiction entzieht, hat sich auch die Fiction der notgedrungen positivistischen Science entzogen. Was die Prognostiker der 50er Jahre noch als positive Bilder der Zukunft angeboten hatten, das war den Kindern von Woodstock und 68 das schiere Grauen. So hatte die Zeitschrift Popular Mechanics 1950 die totale Verschwendungskultur als Ideal für das Jahr 2000 vorhergesehen.
Die Menschen leben in Wegwerfhäusern. Sie bewegen sich in Individualhubschraubern und essen künstliche Nahrung auf der Basis von Sägemehl. Geschirr und alle anderen Gegenstände des alltäglichen Bedarfs sind nur für den einmaligen Gebrauch gedacht und lösen sich, sobald man sie mit heißem Wasser in Berührung bringt, ganz einfach auf. Müllflüsse befördern die Lösung in gewaltige Müllseen, während sich die Menschen in Plastik-Themenparks amüsieren.
Einmal noch, für einen Augenblick scheinbar losgelöst vom fatalen Links-Rechts-Paradigma, gewann prognostische Arbeit einen gesellschaftlichen Stellenwert bei der Digitalisierung. In der Spielart von Cyberpunk beschäftigte sich die Science Fiction mit dem Leben im Netz oder in elektronischen Parallelwelten. Technik-Utopisten wie der amerikanische Informatiker und Visionär der künstlichen Intelligenz Raymond Kurzweil gaben ihre Prognosen zur schönen neuen Digitalwelt ab. In den 90er Jahren sah Kurzweil für das Jahr 2009 Spracherkennung und maschinelle Übersetzung als Standardausrüstungen unserer Haushaltselektronik voraus. Und Kunst, man höre und staune, würde im Jahr 2009 mehr oder weniger ausschließlich vom Computer erzeugt. Und 2019 nehmen wir nach seinen Voraussagen mehr durch Minikameras auf als durch die eigenen Augen. Gehirnscans werden es den Neurologen erlauben, jeden einzelnen Gedanken des Menschen exakt zu kartografieren und sogar im Voraus zu berechnen. Am Ende des 20. Jahrhunderts waren die positiven Prognosen der Futurologie genau das, woraus in der Science Fiction Dystopien wurden. Die Allianz der beiden kulturellen Instrumente zur Beschreibung der Zukunft war definitiv zerbrochen. Science und Fiction sind sich Spinnefeind geworden. Kein Wunder, dass wir uns lieber in jene Zeiten zurückbegeben, in denen es noch eine innige Verbindung zwischen beidem gab.
Null. Und die Gegenwart?
Allgegenwärtig und zugleich unsichtbar, bedrohlich und zugleich trivial ist die Technologie unserer Kultur geworden. Immer noch mehr davon, noch kleiner, noch schneller, noch vernetzter. Stoff für große Utopien ist das nicht mehr. So wie sich die Romantiker einst zurück in Natur und mittelalterliche Architekturen sehnten, sehnt sich das postindustrielle Zeitalter nach der Schönheit großer Maschinen, nach Reisen, die noch Abenteuer versprechen und Erfindungen, die noch in echtes Erstaunen versetzen. Wie in Thomas Pynchons Gegen den Tag begegnen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die ihre verlässliche Grammatik verloren haben, schließlich im Wirbel der Metaphysik.
Die Technik der Inconvenience wird fortlaufend auf den neuesten Stand gebracht. Die Fortschritte in der Relativitätstheorie ermöglichen es, Licht als Antriebskraft, wenn auch nicht direkt als Treibstoff, und als tragendes Medium, wenn auch nicht direkt als Vehikel, zu nutzen. Vielmehr ist das Verhältnis des Luftschiffs zum Licht ähnlich wie das eines Surfers zum Ozean. Ein Prinzip, das den Ätherfahrzeugen entlehnt ist, mit denen die Frauen auf Missionen gehen, deren Einzelheiten sie dem Oberkommando nicht immer mitteilen. Wie die Segel seiner Bestimmung bei zu viel Licht gerefft werden können, so ist es auch möglich, sie voll auszubringen, um günstige Dunkelheit zu nutzen. Die Inconvenience steigt jetzt ganz mühelos auf. Das Entscheidende ist nicht mehr die Überwindung der Schwerkraft, sondern das Annehmen des Himmels. We were promised jetpacks.
Vergangene Zukünfte.
Sendung von Markus Metz und Georg Seeslen.
Sprecher Sabine Gietzelt und Werner Hertel. Technik Daniela Röder und Christine Gamel. Redaktion Katja Huber.